Weg, der in den Tag führt. Ein Roman aus der Welt von Brautschau. Teil 1, Karu Kura. Diese Geschichte spielt im Sommer vor den Ereignissen, von denen der Roman Meister Siebenhards Geheimnis erzählt. Drittes Kapitel: Der Prinz und das Räubermädchen, Teil 3. Ohne auf eine Reaktion des jungen Mannes zu warten, drehte sich das Mädchen wieder ab und schlenderte sorglos den Gang hinunter. Der Prinz beeilte sich, mit ihm Schritt zu halten, was es mit einem zufriedenen Nicken quittierte. Vor der großen Treppe, die hinunter in die Audienzräume vor dem Thronsaal führte, hielt er Isene auf und nahm sie am Arm. »Eines würde mich doch interessieren. Warum glaubst du, dass du mir trauen kannst? Warum fürchtest du nicht, ich könnte Alarm schlagen?« fragte er. Isene drehte sich geschwind um sich selbst und wickelte sich dabei in die Arme des Prinzen, schmiegte sich an ihn und sah herausfordernd zu ihm hinauf. Der Jüngling nahm dieses offensichtliche Angebot an und beugte seinen Kopf herab. Die Lippen der beiden verschmolzen zu einem langen Kuss. Ach, sie wünschten sich so sehr, er würde ewig wären. Doch die Momente des Glücks sind nur in Paradies ewig. Es sind Augenblicke, die mit einem Blinzeln vorbeigehen und doch wie Berge aus dem grauen Nebel unserer unglücklichen Tage in den strahlenden Himmel ragen. Wenn wir alt und müde sind, sind es nur noch diese Momente, an die wir uns erinnern. Endlich wurde dem Prinzen die Beine weich und als er nachfassen wollte, spürte er plötzlich erneut die Spitze einer Klinge unter seinem Kinn. »Deshalb«, sagte das Mädchen ein wenig atemlos, »und weil ich dir den Hals aufschlitze, wenn du mich verrätst.« Isene trat einen halben Schritt zurück, beließ ihr Messer aber weiterhin drohend an seiner Kehle. Der Prinz konnte zwar noch die Süße ihrer Lippen auf seinen schmecken, aber er sah dem Mädchen an, dass es bereit war, ihm beim geringsten Verdacht den Hals zu durchtrennen. »Hast du denn wirklich geglaubt, ich trüge meine Messer nur am Gürtel, Selin? Keine vom Meister Nefset ausgebildete Diebin würde diesen Fehler machen.« »Ist denn bei euch dort oben alles in Ordnung?« war plötzlich eine Stimme zu hören. Sie kam vom Fuß der Treppe, wo eine schmale Gestalt aufgetaucht war, die der Prinz zu seinem Erstaunen als seinen Diener Dieris identifizierte, den er eigentlich schlafend auf dem Fußboden vor seinen Gemächern vermutete. »Willst du ihn nun erst noch lieben oder gleich ermorden?« fragte er, als er sah, in welcher Lage sich die beiden befanden. Prinz Selin musste trotz des Messers an seiner Kehle lachen. »Liebe und Tod, das sind zwei Wörter für die gleiche Sache. Wenn mein Vater hiervon erfährt, enden wir alle noch in dieser Nacht unter dem Beil von Oslim Bey, dem Henker. Da ist es wohl besser, du schlitzt mir gleich hier die Kehle auf, Isene Miss Bikala, Tochter des Hamed.« Das Mädchen zögerte kurz, dann steckte es das Messer zurück in die Scheide, die zwischen seinen Schulterblättern Teil ihrer Kleidung war. »Ach Unsinn! Niemand wird sterben!« »Dies ist nicht solch eine Geschichte«, sagte Isene und gab dem Prinzen einen flüchtigen Kuss auf die Wange. »Und nun komm endlich, du Narr!« Sie sprang die Treppe hinunter zu Deris. Dem Prinzen blieb nichts anderes übrig, als ihr ein weiteres Mal zu folgen. Unten angekommen, warf er einen unfreundlichen Blick auf seinen Diener, von dessen bedingungsloser Treue er bislang ausgegangen war. Deris war kaum älter als er selbst, ein flinker, zäher Bursche mit ebenholzbrauner Haut. Er war praktisch rund um die Uhr in der Nähe des Prinzen, um dessen Wünsche von den Lippen zu lesen und sie zu erfüllen, bevor sie ausgesprochen wurden. Dass der kleine Bedienstete, der ihm seit über 10 Jahren aufwartete, auch ein anderes Leben neben seiner Pflichterfüllung im Palast hatte, erstaunte den Prinzen. In Karu Kura ging offensichtlich einiges vor, das dem Thronfolger und wahrscheinlich auch seinem Vater verborgen blieb. »So hintergehst du mich in meinem Rücken?« Deris senkte den Kopf. »Der Junge gehört ebenfalls zur Gilde«, warf Isene ein. »Ein Dieb geht nie allein auf Beutezug. Es muss immer noch einen zweiten Plan geben, falls der erste scheitert. Eigentlich sollte der Junge nur Wache halten und mich später aus dem verbotenen Palast führen. Aber tagsüber ist er dir ergeben, mein Selin. Dann ist er ausschließlich dein Diener, treu bis in den Tod. Doch in der Nacht, wenn du auf deinem Lager liegst und von deinen Pferden und von der Liebe träumst, sie lächelte verschmitzt, dann findet er doch immer wieder das eine oder andere vergessene Schmuckstück und bringt es durch die Geheimgänge der Gilde hinaus zu den Menschen, die etwas Besseres damit anzufangen wissen, als es gleichgültig für seine Schönheit in irgendeiner Truhe verstauben zu lassen. Du lebst im verbotenen Palast in einem goldenen Käfig voller glänzender Dinge und Spielzeuge, die dich von der Wahrheit ablenken sollen, wagte nun auch Deris das Wort an den Prinzen zu richten. Auch wenn du von Wachen begleitet mit deinen Freunden zur Jagd ausreitest, dann siehst du es nicht, das Elend und den Hunger, der in der Stadt herrscht. Die Soldaten des Namenlosen sorgen dafür, dass dein Weg von diesem Anblick frei ist und dein Pferd durch Straßen trabt, deren Passanten sorglos scheinen. Der Prinz schüttelte langsam den Kopf. Ich bin weder dumm noch blind. Ich weiß um die Zustände in der Stadt und ich werde vieles ändern, wenn ich erstmal der Namenlose bin. Dann wird alles besser, glaubt mir. Dann kehren Frieden und Wohlstand in Karukora ein. Isene kicherte respektlos. Eine schöne Rede, doch an uns ist sie verschwendet. Lass uns zuerst die Karte finden und anschließend lebendig hier herauskommen. Dann darfst du weiter von deiner Herrschaft träumen. Die Wachablösung lässt nicht mehr lange auf sich warten und dann müssen wir verschwunden sein, sagte sie und wandte sich an Deris. Ich nehme an, es ist alles in Ordnung da drin. Nachdem ich feststellte, dass der Prinz sich wie ein Dieb in der Nacht aus seinen Gemächern schlich und offenbar nichts anderes zu tun hatte, als mitten in der Nacht den Golem aufzusuchen, in dem du dich versteckt hältst, musste ich schnell handeln, bevor wir entdeckt würden. Wir haben Glück, die Alabarmerin ist auf unserer Seite. In dieser duftenden Frühlingsnacht ist die Aufmerksamkeit der Treuwächter nicht allzu groß. Die Wachen draußen vor dem Eingang zum Thronsaal schlafen und träumen von ihren Liebsten. Sie hegen keinen Verdacht, als ich zu ihnen trat und ihnen etwas Geist gegen die Langeweile und die Kühle der Nacht anbot. Wenn man sie findet, wird es aussehen, als hätten sie ein wenig über den Durst getrunken, erklärte Deris gelassen. Schwieriger war es mit dem Weckel Bashi und seinem Begleiter drinnen. Die waren recht misstrauisch, als ich plötzlich mit dem Schlüssel der Wachen die Tür öffnete, zu ihnen trat und sie auf einen Trank einlud, nachdem sie von ihrem Rundgang zurückkehrten. Aber ich konnte sie bereden. Sie wirkten ängstlich und sind nicht allzu schlau. Die kleine Menge Papaver im Geist hat bei ihnen inzwischen ebenfalls gewirkt. Isene nickte zufrieden. Gut, dann lass uns nach der Karte suchen und so schnell wie möglich von hier verschwinden. Die drei betraten den großen Thronsaal durch eine niedrige Seitentür. Alles in dem hohen Raum war dazu eingerichtet, bei den um Audienz beim Namenlosen ersuchenden Bittstellern und Adligen Eindruck zu hinterlassen und sie fühlen zu lassen, wie klein und unbedeutend sie doch neben dem gewaltigen Herrscher über das Juwel der Wüste waren. Der tiefe, in die Länge gezogene Saal hatte eine von bunt bemalten Säulen getragene Holzdecke, auf deren plastischen und gewalttätigen Gemälden die Kriegstaten der Namenlosen abgebildet waren. Zwischen den Säulen standen überlebensgroße Statuen der Ahnenreihe der namenlosen Herrscher, deren Blick den Weg zum Falkenthron streng und mitleidlos beobachtete. Dieser stand, durch ein paar Stufen, auf denen zwei Gestalten zusammengesunken schnarchten, erhöht im Zentrum des Saals. Die mächtige Rückenlehne, die einen eben seine Flügel ausbreitenden Raubvogel darstellte, war ein berühmtes Kunstwerk, das noch vor der legendären Dreikönigsschlacht vor etwa 2500 Jahren von einem namenlosen, aber genialen Holzschnitzer geschaffen worden war. Sie ragte vor einem riesigen Regal empor, das die ganze hintere Wand verdeckte. Aber tausende von Büchern und Kodizes standen hier aufgereiht und bewahrten das Wissen und die Erzählungen von Jahrhunderten. Ach, wären doch diese Bände niemals dem Feuer der Barbaren zum Opfer gefallen. Dem Prinzen konnte dies alles wenig beeindrucken, denn er hatte schon als Kind zu den Füßen seines Vaters Seidenschal gespielt, während dieser auf dem unbequemen Falkenthron saß und Recht sprach oder sich mit seinen Generälen beriet. Aber Isene und Deris traten unwillkürlich leise auf, während sie sich dem Herrschersitz näherten. Der Prinz sah zu den schlafenden Wachen hinab und stellte sich vor, dass sie von ferkelgroßen Ratten träumten. Dann trat er hinauf und ließ sich vorsichtig auf den Thronstuhl nieder, den er einstmals erben sollte. Obwohl er zwischen den hohen Lehnen, die er sitzend nur mit ausgestreckten Armen hätte erreichen können, wie ein kleiner Junge wirkte, der den Stuhl eines Erwachsenen erklommen hat, setzte er sich sofort gerade und drückte seinen Rücken durch, nahm die hoheitsvolle Haltung eines Herrschers an. »Und wo ist er denn nun? Der Weg, der in den Tag führt?« fragte er. Durch die besondere Akustik klang seine Stimme machtvoll und erfüllte den Saal. Die Diebin sah sich verwirrt um. Ihr Plan endete genau hier vor dem Falkenthron. »Das weiß ich nicht so genau. Die Karte ist gut versteckt. Wenn sie hier einfach gerahmt an der Wand hängen würde, hätte man sie doch schon lange gefunden und sich Völkerscharen auf den Weg nach Paradise gemacht. Nach der Geschichte, die mir mein Meister erzählt hat, soll sich die Karte tief im Engelland verborgen halten und würde für jeden offen zutage treten, der die Zeichen zwischen den Zeilen lesen und das Rätsel lösen kann.« »Eine Schatzsuche, wie aufregend«, erwiderte der Prinz spöttisch und beugte sich nach vorn, legte die Finger aneinander, bildete mit ihnen ein Dreieck. Das war eine Geste, die Isene von den zahllosen Abbildungen des Seidenschals kannte. Trotz der milden Nacht fror sie auf einmal. Die Macht des Falkenthrons schien auf Prinz Selin einzuwirken. Er wirkte plötzlich erwachsener, befehlsgewohnt und boshaft. »Du weißt schon, Geliebte, dass wir uns hier mitten in der südlichen Wüste befinden und nicht auf einem Boot im großen Meer«, fragte er, ohne eine Antwort zu erwarten. Jeder, der seinen Geografieunterricht nicht vollkommen verschlafen hat, weiß, dass man das der Küste von Sektaheim vorgelagerte Archipel der 1000 Inseln hoch im eisigen Norden des rauen Ozeans das Engelland nennt. Es besteht aus den nicht vom Meer verschluckten Erhebungen der Nordprovinzen von König Launins legendärem Reich und ist ein sprichwörtlich gewordenes Legespiel, das aus ungezählten kleinen und größeren Inselgruppen gebildet wird, von denen manche über Nacht im eisigen Salzwasser verschwinden und ebenso unverhofft wieder auftauchen. Die größte dieser klammen und feuchten Inseln heißt Aira. Auf ihr liegt halb im Meer versunken Launins alte Hauptstadt Lundasüd. Aira und die engelischen Inseln werden von rauen Seefahrern und Piraten bewohnt, die sich Yggdralis, also Waldsöhne, nennen. Wilde, ungezähmte Menschen mit blau angemalten Gesichtern sind das. Sie beten blutrünstige und unheimliche Götzen an. Nicht einmal den grausamen Mönchskriegern von Ithalmar, die doch den ganzen Norden unterjocht haben, ist es gelungen, dieses Inselvolk zu erobern und ihm den Baruchsglauben aufzuzwingen. Wer im Engelland sucht, sucht sein Leben lang, heißt es. Und wir haben nicht einmal Zeit für den Rest dieser Nacht. Der Prinz schüttelte den Kopf. »Wie wollen wir also diese Karte finden?« ergänzte er und lehnte sich zurück gegen die Klauen des Falken, die hinter ihm in die Rückenlehne des Throns geschnitzt waren. Das sah nicht allzu gemütlich aus, aber der Herrschersitz der Namenlosen sollte genau das sein, unbequem. Betroffen standen Isene und Deris vor dem Thron. Erst jetzt wurde ihnen bewusst, dass sie sich mit dieser mitternächtlichen Schatzsuche vielleicht ein wenig übernommen hatten. Hilflos irrten ihre Blicke umher, huschten über die düsteren Statuen der 12 Namenlosen, die die Ahnenreihe der Bing-Dynastie darstellten, über die blutrünstigen Wand- und Deckengemälde und die gewaltige Bücherwand hinter der Empore, auf der der Prinz auf dem Stuhl seines Vaters saß. Er sah ihnen eine Weile gelassen bei ihren Bemühungen zu und wandte sich dann an Isene. »Woher kennen eigentlich deine Diebesmeister diese Sage von der Karte? Ich habe noch nie von dieser Pharma gehört und ich wohne an dem Ort, an dem sich alle Gerüchte begegnen. Was der Vezier nicht weiß, das weiß auch die Alabamerin nicht.« Die Diebin warf ihm nur einen mürrischen Blick zu und überlegte dabei, ob sie dem arroganten Prinzen statt eines weiteren Kusses nicht doch besser den Stahl ihres Messers schmecken lassen wollte. »Und du, mein treuer Diener Deris, was ist dein Geheimnis?« fuhr er fort. »Warum verrätst du deinen Herrn und vergiftest die Treuwächter?« Deris machte hilflos einen Schritt auf den Prinzen zu, zögerte dann aber vor den Stufen, die zum Thron hinaufführten. Ihm war anzusehen, wie in seinem Gemüt zwei Kräfte miteinander kämpften. Auf der einen Seite seine unbedingte Unterwerfung unter das Herrscherhaus der Bingi und speziell den Prinzen Selin, dem er seit seiner frühesten Jugend diente, und auf den anderen seine Zuneigung zu Isene und der Stolz des besitzlosen Mitglieds der Diebesgilde. Sie fochten um die Vorherrschaft, und es war nicht einmal für Deris selbst erkennbar, welche Seite endlich gewinnen würde. Das Mädchen spürte den Zwiespalt. Es nahm ihn fest in die Arme, schien den kleinen Diener wie eine große Schwester beschützen zu wollen. »Es ist gut«, flüsterte Isene ihm zu. »Er weiß es nicht besser.« Dann sah sie trotzig auf. »Anstatt auf dem Thron deines Vaters herumzulümmeln, was doch sicherlich selbst für den Ephanten eine Todsünde ist, und uns mit Fragen aufzuhalten, zu beantworten wir keine Zeit haben, solltest du uns lieber helfen, die Karte zu finden, von der mir mein Meister der Fingerfertigkeit erzählte. Ich meine, wenn dir etwas an mir liegt, Selin«, setzte sie nach einem kurzen Zögern hinzu. »So viel Gutes zumindest muss ich deinem Namensvetter zugestehen, Selin.« Ihm brannte bei den vorwurfsvollen Worten des Mädchens heiße Scham im Gesicht und er sprang auf, als hätte er auf einem Nadelkissen Platz genommen. Nun begann auch er, den Saal abzusuchen. Seine Augen blieben auf einer beinahe mannshohen Porträtbüste seines Vaters hängen, die neben der Thronempore stand. Der Seidenschal warf finstere, drohende Blicke auf die drei Eindringlinge. Es sah so aus, als würden sich gleich die Lippen des Marmorkopfs öffnen und einen scharfen Befehl bellen. Der Prinz erschauderte. Die Büste war gelungen. Noch niemals hatte er den Namenlosen lächeln sehen oder auch nur freundlich, gar zärtlich erlebt. Sein Vater war ein grausamer Despot. Er schien nur aus Strafe, Rachsucht und Vorwurf gemacht zu sein und die Mittel, mit denen er seine Söhne erzog, waren übertriebene Strenge und ein dünner Haselnusszweig, der durch die Luft pfiff und blutende Striemen auf der Haut hinterließ. Es geschah ihm recht, wenn ihn sein eigener Sohn und Kronprinz betrog. »Also gut, dann finden wir den Schatz, bevor die Ablösung die schlafenden Wachen findet. Aber wie kommt ihr darauf, wir würden hier im Saal das Engelland finden? Sind die 1000 Inseln auf einem Gemälde abgebildet oder vielleicht in einem Buch versteckt?« Er lachte kurz, dann wurde er schlagartig ernst. Er wirbelte herum. »Das ist es«, rief er aus, »das ist es!« Isene und Deris sahen ihm erstaunt zu, wie er hinter den Falkenthron vor die bis unter die Decke reichende Bücherwand trat. Er machte eine ausladende Geste. »In diesen Regalen finden sich nicht nur verhexte Grimoire, langweilige Gesetzestexte und die Historien von Karo Kora, sondern hier steht auch die größte Sammlung an geografischen Büchern und Kartenwerken, die es zwischen dem Wendland und dem Osten gibt. Hier stehen Berichte von Reisenden und Händlern, von Karawanen und Forschern, die die entlegensten Ecken der bewohnbaren Welt besucht haben, die westlich von Babel und östlich von Kühe Bays, südlich von Niaroma und nördlich der Kornsteinküste gewesen sind. Wenn ich mich als Kind an endlosen Gerichtstagen langweilte, reichte mir der Visier gern eines dieser Bücher und ich machte abenteuerliche Reisen in die Hinterwüste, auf den Gipfel der Wendspitze oder nach Silia. Ich suchte mit den Sintari in den Katakomben des großen Walls nach Inets Gold, begegnete auf staubigen, brüchigen Seiten exotischen Tieren, fremden Völkern, Sitten und Bräuchen. Und ich erinnere mich an mein Lieblingsbuch.« Der Prinz zog von der Seite eine hohe Leiter heran, die auf Schienen an dem Regal befestigt war. Er stieg die Sprossen bis fast unter die Decke empor und zog dann vorsichtig einen uralten Band heraus, mit dem er triumphierend zu den beiden verständnislos Wartenden zurückkehrte. Der Prinz blies den Staub vom vergoldeten Kopfschnitt und strich mit einer zärtlichen Geste über das fleckige Leder des Einbands. Erst dann öffnete er behutsam die Metallklammern, die das Werk verschlossen hielten, und schlug es auf, blätterte darin. Das Pergament knisterte trocken unter seinen Fingern. »Das ist die gar ergötzliche Erzählung von Lakshmi Assekers abenteuerlicher Reise in den kalten Norden, nebst Beschreibung der barbarischen Völker von Litna und Danmark und einer erstmaligen Expedition zu den Bewohnern derer Inseln, die das Engelland bilden«, las er den altertümlichen Titel vor. Der Prinz machte eine dramatische Pause, während er das dicke Buch leicht kippte und dabei die Seiten weiter zurückklappte, um hinter den aufklappenden Rücken zu spähen. Die große Entdeckerin und Reisende Lakshmi Assekar, die man auch die Unerschrockene nannte, war übrigens die Lieblingsfrau des harmonischen Bambusrohrs, des 7. Namenlosen von Karo Kora, und sie ist meine Ur-Ur-Ur-Urgroßmutter, denn sie schenkte dem Bambusrohr den Thronfolger Eule der Belesenheit. Mit diesem 8. Namenlosen begann die Sammlung von Reiseberichten, die in dieser Bibliothek bewahrt werden, und soweit ich weiß, ist Lakshmis Erzählung der einzige Augenzeugenberichte einer Tochter der Wüste über das Archipel im großen Ozean. Und voilà, wie man in den barbarischen Oststädten sagt. Der Prinz drehte sich zur Isene, klopfte von oben gegen das alte Buch und eine Schriftrolle, die zwischen dem Rücken und der Bindung gesteckt hatte, fiel in ihre Hände. »Bei den Tränen der Erbarmerin! Wie viele dieser Bücher mögen wohl noch voller Geheimnisse sein?« warf Deris überrascht ein. »Wie wenig wissen wir von dieser Welt?« »Vielleicht sollte ich seltener jagen und häufiger lesen«, bemerkte der Prinz nachdenklich, während er das Buch seiner Ahnin zusammenklappte und es sich unter eine Achsel schob. Isene wollte den Fund, für den sie so viele Gefahren auf sich genommen hatte, aufgeregt öffnen und kratzte bereits an dem roten Lacksiegel, aber Selin legte sofort schützend seine Rechte über die Papierrolle. »Ich glaube, das ist keine gute Idee. Falls dies tatsächlich deine Karte ist, dann lag sie seit mindestens 150 Jahren in dem Buch verborgen. Da die Thronbibliothek nur dem Namenlosen und seinem Hofstaat zur Verfügung steht, werden nicht allzu viele in der Reisebeschreibung der Unerschrockenen gelesen haben, die ja auch vielmehr ein fantasievolles Märchen als ein Tatsachenbericht ist. Es gibt Historiker, die sich fragen, ob Lakshmi jemals die graue Wüste verlassen hat und auf der anderen Seite des Südwalls war. Trotzdem mutet es mich wie ein Wunder an, dass in all der Zeit niemand dieses Versteck hinter der Buchfalz entdeckt hat. Ich frage mich, wie diese Rolle dort überhaupt dort hineingelangen konnte, wer sie dort verborgen hat, und wie deine Meister davon erfuhren. Aber sieh genauer hin, die Karte hat in den Zeiten gelitten. Im Einband befinden sich die Löcher von Würmern, sie ist alt und brüchig, das Papier mürbe geworden. Wenn du jetzt versuchst, diese Schrift zu entrollen, kann sie dir zwischen den Fingern zu Staub zerbröseln und du wirst nie erfahren, wie du heil durch die Ebenen des Krieges nach Pardais gelangen kannst. Du solltest die Rolle zu einem Spezialisten bringen, zu einem Antiquar oder einem erfahrenen Buchhändler. Der Prinz nahm die Karte behutsam aus den Händen des Mädchens, dem anzusehen war, wie ungern es ihm ihren Schatz überließ. »Kennst du in deiner Gilde einen Fachmann, dem du vertrauen kannst?« fragte er und wog die Rolle. Sie war überraschend gewichtig, mit einem Schwerpunkt in der Mitte, als bestünde sie nicht nur aus Papier, sondern wäre um einen schmalen Gegenstand gewickelt worden. Was mochte sich darinnen befinden? Isene wechselte einen schnellen Blick mit Deris, aber bevor sie dem Prinzen antworten konnte, wurde vor der Tür zum Thronsaal Stimmen laut. Es war nicht zu verstehen, was sie riefen, aber sie klangen zornig und erschrocken. Selin handelte als Erster. »Schnell!« rief er, während er bereits zu der Bücherwand eilte, um Lakshmi Assekers Reisebericht zurück in das Regal, aus dem er es eben geholt hatte, zu stellen. »Geht hinten raus! Der einzige Fluchtweg führt durch das Theater. Ihr müsst zu der Balkontür oben auf der Galerie über den Zuschauerbänken, durch die ich vorhin hier eingedrungen bin.« Isene machte einen zögernden Schritt zur Seite, während der reaktionsschnelle Prinz bereits wieder die Leiter erklomm. »Aber meine Karte«, wendete sie leise ein. »Kein Aber jetzt. Es geht um Augenblicke. Ich bringe hier noch alles in Ordnung. Es wäre viel zu gefährlich, die Karte mitzunehmen. Falls man uns doch erwischen sollte, wird dir uns ihr Besitz den Kopf kosten. Ich kenne hier ein wirklich gutes Versteck für deinen Schatz, viel besser als dieses alte Buch. Dort verberge ich ihn und dann komme ich nach. Los!« Deris entschied für Isene. Er nahm die junge Frau am Arm und zog die Widerstrebende zu der Seitentür, durch die die drei vorhin den Thronsaal betreten hatten. Das geschah keinen Augenblick zu spät, denn ein Flügel der großen Eingangstür wurde geöffnet und unter der Führung des gefürchteten Yushbashi traten die Soldaten der Ablösung mit gezogenen Schwertern und sich vorsichtig nach beiden Seiten absichernd ein. Allein die engen Säulenreihen, die den Saal in der Länge drei teilten, und die überlebensgroßen Statuen der Namenlosen zwischen den Stützen verhinderten eine sofortige Entdeckung der Flüchtigen. Sie schafften es gerade noch durch die Seitentür, bevor die Soldaten auf die Idee kamen, sich aufzuteilen und die Seitenschiffe zu betreten. Isene sah sich im Laufen um. Dem Prinzen schienen die Treuwächter, die sich mit Alarmrufen ihren beiden auf den Stufen schlafenden Kameraden nähern, noch nicht gesehen zu haben. Er hielt sich hinter der Rückenlehne des Falkenthrons verborgen. Dann schloss Deris eilig die Tür hinter ihnen und zog das Mädchen weiter zu der Treppe, die hinauf zum Thronsaal führte. »Selin, die Karte!« stöhnte Isene laut und hielt sich sogleich die Hand vor den Mund, weil sie sich an ihrer eigenen Stimme erschreckte. Es war für den Diener nicht ganz zu erkennen, ob ihr Bedauern dem Prinzen oder dem Verlust der eben erst gefundenen Schriftrolle galt. »Du hast doch gehört, was er sagte«, erwiderte Deris flüsternd, aber mit deutlich vorwurfsvoller Stimme. »Er kommt zurecht. Wenn man ihn im Thronsaal auffindet, wird er zwar einiges zu erklären haben, aber er kann sich sicherlich herausreden. Schließlich ist er der Kronprinz. Wenn die Treuwächter jedoch uns erwischen, werden sie sich nicht lange mit Fragen aufhalten, sondern uns gleich den Kopf vom Hals trennen. Und die Karte? Unser Leben ist im Moment wichtiger als der Traum von Paradise. Isene wirkte zwar unglücklich, aber sie war nicht dumm und gab sich den Argumenten von Deris geschlagen. Von der Treppe warf sie allerdings noch einen letzten sorgenvollen Blick zurück. Er war voller Zärtlichkeit und Sehnsucht. Dann folgte sie in ihr Schicksal ergeben dem jungen Diener des Prinzen, der wie sie ein unerfahrener Adept in der mächtigen Diebesgilde von Karukura war. Nur ein weiterer trüber Einschluss in dem strahlenden Juwel der Wüste, der es nicht weniger wertvoll machte, sondern noch prachtvoller glitzern ließ. Er war seit seiner frühen Jugend Mitglied in der Gilde. Seine eigene Mutter, deren Aufgabe es war, in der Palastwäscherei Stoffe zu bleichen, hatte ihn dort eingeführt. Er konnte kaum laufen, da kannte er bereits jeden Winkel des verbotenen Palastes, wusste um geheime Zu- und Ausgänge, verborgene Wege in den Wänden und Tapetentüren hinter Wandteppichen, Geheimgänge, die nicht einmal dem Visier und seinen Spionen bekannt waren, von denen auch der Architekt der Anlage nichts gewusst hatte. Nicht, dass er seine Pläne und sein Bauwerk lange überlebt hatte, dafür hatte schon der Namenlose gesorgt, der den Gebäudekomplex in Auftrag gegeben hatte. Sicher und ungesehen geleitete Deris Isene an der kupfernen Hülle ihrer selbst vorbei zu der halb in den Angeln hängenden Tür, die ihm der Prinz gewiesen hatte, dann durch das Goldfischbassin und die Wassergräben hin zu den abgelegeneren Wirtschaftsgebäuden und schließlich zu den Pferdeställen. Während um die beiden herum in den Gebäuden und den Wegen Lichter und Feuer aufleuchteten, Fackeln entzündet wurden und aufgeregte Kommandos der Treuwacht vergebliche Jagd auf die Eindringlinge machten, tauchten die beiden stofflosen Geistern gleich in die Büsche, drückten sich in die Schlagschatten der Hauswände und kauerten atemlos in Strohbällen. Schließlich erreichten sie kurz vor Sonnenaufgang die Außenpalisade, einen 12 Fuß hohen Holzwall mit einem breiten Wehrgang obenauf und Wachtürmen, die auf Sicht und Rufweite zueinander errichtet worden waren. Diese aus vermörtelten und durch Metallschienen miteinander verbundenen Eisenholzstämmen bestehende Palisade, die noch von einem zweiten, etwas niedrigeren Wall und von Wassergräben, zwischen denen wilde Hunde frei umherliefen, umgeben war, galt als uneinnehmbar. Aber die Barbaren, die sich bereits rechts vom Marat zu ihrem Marsch auf Karukoro versammelten und in den Nächten begehrliche Blicken gen Morgengrauen richteten, wo die Lichter der berühmten Stadt den Himmel über der Wüste erleuchteten, überrannten die Wehranlage nur wenige Wochen später an einem einzigen blutigen Tag, brannten den verbotenen Palast bis auf die Grundmauern nieder und erschlugen jeden, den sie noch lebend in den schwelenden Ruinen vorfanden. Alle Wertgegenstände, die man in der Panik nicht rechtzeitig hatte in Sicherheit bringen können, fielen den Flammen zum Opfer. Auch der Thronsaal und seine gewaltige Bibliothek. Er brannte 7 Tage und Nächte lang. Allein das Symbol der Herrschaft der Namenlosen, der legendäre Falkenstuhl, wurde in letzter Minute gerettet und steht heute machtvoll wie damals im Zentrum des Elfenbeinpalasts, der später von dem Prächtigen auf der Asche des alten verbrannten Bauwerks errichtet wurde. Der Blutzoll allerdings, den die Barbaren, aus denen dann innerhalb von nur einer einzigen Generation die so glorreiche Dynastie der Song entstand, bei ihrer Eroberung zahlen mussten, war ebenso gewaltig wie der der Verteidiger. Er hätte vermieden werden können, wenn ihre Anführer das Wissen von Deris besessen hätten und heimlich ins Innere des Palastes eingedrungen wären. Der Diener jedoch kannte die versteckten, auch den misstrauischen Blicken der Treuwacht verborgenen, unterirdischen Gänge, die den verbotenen Palast mit der Unterstadt verbanden. Durch eine unter dem Boden einer Pferdebox verborgene Falltüre entkamen die beiden erfolglosen Diebe den Häschen des Namenlosen, dessen Palast sich wegen ihnen in einen Ameisenhaufen verwandelt hatte, in dem ein mutwilliger Knabe mit einem Ast gewühlt hat. Zwar waren schnell die Schuldigen ausgemacht, denn schließlich besaß man von der schönen Isene nicht nur eine ausführliche Beschreibung, sondern sogar eine staunenswert echt wirkende Statue. Aber sie und ihr Komplize blieben spurlos verschwunden, als hätte der Wind sie wie Staubkörner in der Wüste verblasen. Die Männer des Visiers konnten allein den versoffenen Hamed, den Spielzeugmacher und Vater Isenes, verhaften. Doch die einzige Aussage, die der eingeschüchterte und verwirrte Mann machte und auf der er auch nach einer peinlichen Befragung, die ihn zuerst das eine oder andere Körperteil und später sein Leben kostete, bestand, blieb jene, Er sei von einem ihm unbekannten und brutalen Burschen, der allzeit eine Maske trug, gezwungen worden, diese mechanische Hülle eines Golems für seine Tochter anzufertigen und diese dann mitsamt ihrem versteckten Inhalt dem Namenlosen als Geschenk zu überreichen. Mehr war nicht aus ihm herauszubringen. Das Geheimnis seiner Kunstfertigkeit nahm er mit in sein Grab. Obwohl der schlaue Vezier durchaus wusste, dass die Tat und ihre Durchführung auf die Diebesgilde und ihre Meister hinwiesen, vermochte er ihnen nichts nachzuweisen. Es war ihm niemals gelungen, einen seiner Spitzel in der Gilde einzuschmuggeln oder auch nur herauszufinden, welche Dunkelmänner die Gemeinschaft der Diebe leiteten und wo ihre Treffpunkte waren. Er vermutete zwar Gildemeister unter den höchsten Höflingen und Beamten, aber war klug genug, sie in Ruhe zu lassen. Schließlich wusste er über schnell wirkende Gifte in Speisen und Getränken gut Bescheid, denn sie waren auch Teil seiner Politik. Deshalb erlahmte bald das Interesse des Visiers. Zumal offenbar nichts entwendet worden war, da man die Diebe und ihre Helfer aus dem Palast rechtzeitig bei ihrer Tat gestört hatte. Andere Dinge traten in den Vordergrund und nahmen seine Aufmerksamkeit in Anspruch. Im Westen war eine große Handelskarawane von der Vorhut der heranrückenden Barbarenarmee überfallen worden und die Drohung dunkler Zeiten stand wie eine rabennachtschwarze Gewitterwolke am Himmel. Der Prinz, der als einziger wusste, wo er die Karte versteckt hatte, kam übrigens nie in den Verdacht, er könne etwas mit dem Überfall und den betäubten Wachen zu tun haben. Ich weiß nicht, ob er sich herausreden oder ungesehen aus dem Thronsaal entwischen konnte. Das Mädchen Isene jedoch stand in jeder Nacht schlaflos am Fenster ihres Verstecks, in dem es ihr Diebesmeister untergebracht hatte, und spähte durch die Ritzen der engen Gitterstäbe hinauf zu dem verbotenen Palast. Heiße, kummervolle Tränen rannen jedes Mal an seinen zarten Rosenwangen hinab. Isene sorgte sich um den Prinzen Selin und mehr noch um die Karte, die den Weg in den Tag zeigte. Alles schwieg. Er wischte sich den Schweiß von der blanken Stirn und wartete auf Selins Reaktion auf seine Geschichte. Es dauerte eine ganze Weile, bis der junge Mann bemerkte, dass das Märchen zu einem Ende gekommen und er selbst in den Mittelpunkt des Interesses gelangt war. Erst ein erneutes Kichern von seiner Tante Sirtis weckte ihn aus seiner Träumerei. Diese Erzählung seines Großvaters war so vollkommen anders gewesen, als er erwartet hatte. Aber konnte Alice bereits mit ihr fertig sein? Was war denn das für ein Schluss? Haben sich denn der Prinz und die schöne Isene wiedergesehen? Alice schmunzelte und hob die Arme. Die barmherzige, weinende Mutter Maria wacht eifersüchtig über die Liebenden, die ihr Schicksal ergeben in ihre Hände legen. Deshalb finden sie immer einen Weg, um zusammenzukommen. Schließlich sind Prinz Selin und seine Isene unsere gemeinsamen Ahnen. Beider Blut pocht in deinen Adern. Während der bürgerkriegsähnlichen Wirren nach dem Barbarenüberfall gelang ihnen gemeinsam mit Deris die Flucht in den waldreichen Norden. Aber das ist eine weitere Geschichte nach der Geschichte und ich will sie dir an einem anderen Tag erzählen, schloss der Großvater mit der traditionellen Wendung aller Märchenerzähler. Doch Selin hatte noch eine Frage. Und die Karte? Wurde sie beim Brand des verbotenen Palastes ebenfalls zerstört? Ist der Weg, der in den Tag führt, verloren? Der Alte musterte seinen Enkel mit einem seltsam zufriedenen Blick. Der Prinz hat die Karte in jener Nacht, als die Treuwächter in den Thronsaal stürzten, nicht wieder unter die Falz des Reiseberichts von Lakshmi Assekr, der Unerschrockenen, gesteckt, falls du das meinst. Dieses Werk ist leider mit den anderen Büchern der Bibliothek der Namenlosen verbrannt. Zum Glück gab es eine Abschrift in der Bibliothek der Märchenerzähler. Deshalb kennen wir noch heute die Geschichte der abenteuerlichen Reisen von Lakshmi, die... Aber was geschah dann mit dieser von ihnen verfluchten Karte? Unterbrach Selin den Alten, der sofort warnend den Zeigefinger hob. Die uns Weltenschöpfern eine schier unermessliche Quelle der Inspiration ist. Sie war die größte Heldin in der Geschichte Karakoras und ich denke, ich werde heute Abend auf dem Fest des Visiers ein Märchen über sie erzählen. Was die Karte betrifft, so hatte der Prinz noch die Gelegenheit, sie an einem anderen und sichereren Ort im großen Thronsaal zu verstecken. Dann ist sie also doch verloren. Oder hat mein Namensvetter sie vor dem Brand noch an sich nehmen können? Nein, die Karte mit dem Weg nach Paradise blieb in ihrem Versteck und dort liegt sie noch heute. Sie ist in dem einzigen Gegenstand verborgen, der das Feuer der Barbaren aus dem Süden überstanden hat. Ich hätte dir diese Geschichte nicht erzählt, wenn die Karte zerstört wäre. Selin sah Alice eine Weile verständnislos an, dann begriff er. Die Karte ist in dem Falkenthron versteckt, rief er aus. Das ist richtig, bestätigte der Alte gelassen. Er leerte sein Teeglas und spuckte den Kardamom in seine Handfläche, in der er nachdenklich den wohlriechenden Samen mit dem Daumen zerrieb. Genau deshalb wirst du mich heute Abend zum Palast des Namenlosen begleiten. Ich bin noch lange nicht so gebrechlich, dass ich deine Stütze benötige. Das war nur eine List, um dich in den Elfenbeinpalast zu schmuggeln. Wenn dich bei dem Fest zu Ehren des Regnus der Lamarque zur Unterhaltung meine Märchen erzählen werde, wirst du dich unauffällig entfernen und die Karte an dich bringen. Er lachte dem fassungslosen Selin ins Gesicht. Ende des dritten Kapitels. Fortsetzung folgt. Dies war Teil 8 meines Podcasts Caro Cora. Gelesen von Nikolaus Klammer, die Musik steuerte Heinz Christian bei. Der Roman Caro Cora und seine beiden Fortsetzungen sind überall im Online-Buchhandel und beim Buchhändler Ihres Vertrauen als E-Book oder als Taschenbuchaufgabe zu finden. Über Kommentare zu meinem Podcast und Kritik zu meiner Literatur würde ich mich wahnsinnig freuen.